NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. März 1994. Der Bundestag streicht den Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch.
Zu Beginn meiner Laufbahn war ich mit einer Frau in einer Beziehung, ganze 8 Jahre. Und erst danach dämmerte mir, ich habe Gefühle für Männer, ich möchte auch mit einem Mann zusammenleben. Aber das hat eben sehr lange gedauert und deswegen war das für mich nie ein Thema, mich in der aktiven Zeit als Fußballprofi dazu zu bekennen oder überhaupt darüber Auskunft zu geben.
Thomas Hitzlsperger ist der erste deutsche Fußballprofi, der sich Anfang des Jahres öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt. Die Reaktionen der Sportfunktionäre sind durchweg positiv.
Allerhöchster Respekt und in meiner persönlichen Hochachtung ist Thomas Hitzlsperger nochmals gestiegen.
Unsere Gesellschaft nimmt immer in Anspruch, dass Homosexualität etwas Normales ist. Deshalb bin ich der Meinung, sollten wir diese Situation jetzt auch als Normalität nehmen. Gar nicht viel darüber sprechen, es ist so, ja, dann ist es in Ordnung. Und alles Gute für Thomas Hitzlsperger.
Juristische Folgen hat der nicht zu befürchten, heute nicht mehr. Denn auf den Tag genau vor 20 Jahren verkündete Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Deutschen Bundestag.
Das ist heute doch ein historischer Tag, denn endlich kommen wir heute dazu, den Paragraph 175 Strafgesetzbuch abzuschaffen. Ab jetzt gibt es nicht nur mehr Freiraum für homosexuelle Handlungen, der Staat macht auch deutlich, dass ihn gewaltfreie und einverständliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und fast Erwachsenen nichts angehen.
Also ich habe totale Lust am Schwulsein und ich liebe Männer und ich finde Männer einfach unheimlich erotisch und sehr lustvoll und lustbetont. Ich habe gerne Sex mit Männern und das will ich zeigen und sagen.
Für mich ist dieser Tag wichtig, weil die Jugend heute viel freier ihr Sexualleben und ihre Neigungen ausleben kann. Ich wünsche denen nicht, was wir Ältere mitmachen mussten.
Lange Zeit konnten schwule Männer in Deutschland ihre Liebe zueinander weder zeigen noch darüber sprechen. Denn Homosexualität war ein Verbrechen, gemäß § 175 des Reichsgesetzbuches von 1871.
Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
Bis 1918 wurden knapp 10.000 Homosexuelle verurteilt. Nach dem Ersten Weltkrieg brach die wilhelminische Moral zusammen.
Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch schön. Ach.
Es war relativ weit verbreitet. Ich kann sogar anekdotisch anfügen, dass mein Vater ein Angebot von einem kaiserlichen Offizier hatte, der wollte ihm eine Wohnung einrichten und ihn freihalten. Später, so in den 20er, 30er Jahren, war das ja gerade durch das Berliner Leben alles viel offener.
Die Hauptstadt wurde zum Eldorado schwulen Lebens, mit Bars und Kabarets, aber auch mit Zeitschriften und Verlagen, die Texte homosexueller Autoren veröffentlichten. Die Zeiten schienen rosig für die Szene. Auch dann noch, als die Nazis an die Macht kamen, meint Kurt Müller, damals Schauspieler in Berlin.
Man hat bis 1933 eigentlich nichts davon gespürt. Man hat sie auch ignoriert. Man hat sie in München viel ernster genommen früher. Da hatten schon einige meiner Standesgenossen Kontakte mit dem Hitler. Das haben wir ihnen dann wieder abgewöhnt. Man nahm ihn leider nicht ernst genug.
Hitler und der Sigi Kohn kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages ging sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der 5. Mass werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Sigi Kohn und stottert blass. Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt? Da hast du wirklich nichts versäumt.
Hitler duldete die Homosexuellen, wie zum Beispiel SA-Führer Ernst Röhm, solange sie ihm nutzten. 1934 war damit Schluss. Röhm wollte mehr Macht und wurde liquidiert.
Das Leben, das der Stabschef zu führen begonnen hatte, war für jede nationalsozialistische Auffassung unerträglich. Es war nicht so furchtbar, was er selber und sein ihm zugetaner Kreis alle Gesetze von Anstand und einfacher Haltung brachen, sondern es blieb noch, dass dieses Gift sich nunmehr in immer größeren Kreisen auszubreiten begann.
Ich wurde denunziert von einem Freund von mir, der wurde verhaftet und furchtbar geprügelt und hat 10 Leute angegeben. Leute, von denen er annahm, dass ihnen nichts geschehen würde, darunter Gründgens und mich. Gründgens kam natürlich durch, mich haben sie geholt.
Es versetzt mich in Erregung, wie man damals sich verstand, wie durch eine Handbewegung jeder war entlarvt erkannt, entlarvt erkannt, entlarvt erkannt.
Künstler wie der Schauspieler Gustav Gründgens und auch andere Homosexuelle waren wichtig für das Ansehen der Nazis. Außerdem lebte Gründgens nach außen ein gut bürgerliches Leben und heiratete sogar. Die normalen Schwulen dagegen wurden zum Freiwild. Hitler verschärfte den Paragraph 175 derart, dass von nun an bereits ein Kuss, eine flüchtige Berührung oder allein der bloße Verdacht auf Homosexualität ausreichten, um ins Zuchthaus oder ins KZ zu kommen.
Rief eines Morgens hier die Kriminalpolizei. Ich denke, was hast du mit der zu tun? Gar nichts. Da zeigt er mir so einen Brief. Hier, lesen Sie mal. Sie stehen im Verdacht, homosexuell zu sein. Und Sie sind hiermit verhaftet. Da bin ich gleich von da aus ohne Verhandlung nach Dachau gekommen.
Etwa 100.000 Homosexuelle wurden von den Nazis verschleppt und gefoltert.
Die unglücklichen Geschöpfe, die an einer Wand schliefen, da waren Gucklöcher, in die die SS-Leute nachts hereinguckten, durchlangten, an die Genitalien der dort Schlafenden griffen, wenn die sich rührten. Sie bezichtigten, dass sie onaniert hätten und dann wurden sie am nächsten Tag furchtbar geprügelt.
An anderen Gefangenen wurden grausame medizinische Versuche durchgeführt, um sie durch hormonelle und operative Eingriffe im Gehirn von ihrer Veranlagung zu heilen. Etwa 15.000 Homosexuelle starben in den Konzentrationslagern. Nach dem Krieg galt der Paragraph 175 weiter, unverändert in der Nazi-Version. Beschwerden dagegen wies das Bundesverfassungsgericht mit folgender Erklärung zurück.
Der Paragraph ist formell ordnungsgemäß erlassen worden und nicht in dem Maße nationalsozialistisch geprägtes Recht, dass ihm in einem freiheitlich-demokratischen Staate die Geltung versagt werden muss. Als zu schützendes Rechtsgut gelten die sittlichen Anschauungen des Volkes, die sich maßgeblich aus den Lehren der beiden großen Konfessionen speisen.
Und deren Haltung war eindeutig.
Ich kann nur das verkünden, was die Kirche im Namen Gottes die Menschen lehrt. Und das heißt, dass Homosexualität verboten ist. Die Kirche verzeiht, vergibt gerne, sie nimmt alle auf. Aber sie sagte ein absolutes Nein zur Homosexualität.
Dem schloss sich der Staat an und versuchte mit Razzien, Verhaftungen und Gerichtsverhandlungen für Ordnung zu sorgen. Bis Ende der 1960er Jahre wurden rund 50.000 Männer rechtskräftig verurteilt. Der Alltag Homosexueller war geprägt von Angst, erinnert sich der heute 72-jährige Eugen.
Ja, ich war froh, dass ich am Bahnhof in Dortmund Kontakt zu Strichern bekam. Eigentlich so Leute, die so sozial ganz unten gesehen wurden. Aber die haben mir zum Beispiel gesagt, welches Auto die Schmiere fuhr, also die Zivilpolizei. Das war sehr, sehr wichtig, solche Informationen zu haben.
Auch der gebürtige Schweizer Jean Michel machte Erfahrungen mit Polizeirazzien in Köln.
Angeblich aus Sicherheitsgründen kam die Polizei auf der einen Seite vom Weiher und kehrte das Ganze durch. Und dann wurden einfach die Identität aufgenommen und ich hörte, dass das wurde dann in eine Rosa-Kartei eingetragen.
Inoffiziell führten viele Städte und Gemeinden in den 50er und 60er Jahren sogenannte Rosa-Listen, Karteien, in denen Homosexuelle verzeichnet waren. Für Eugen hätte das zum beruflichen Aus geführt. Er war Lehrer.
Denn selbstverständlich, in Anführungszeichen, machen sich diese Leute ja an Kinder ran.
Auch Jean-Michel und Butz wurden zum Versteckspiel gezwungen.
Ich war Exportkaufmann, mein Freund war Bankkaufmann. Wir hatten jeder eine Freundin, eine Alibi-Freundin, die wir dann abends so ausgeführt haben. Wir haben auch zusammen Bilder gemacht, Urlaubsbilder, die wir auch im Büro gezeigt haben.
Und dann kam die Zeit, da ich 17, 18 war und man sagte ja, wie ist es denn mit einer Freundin und so. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, wie ja so vielen in meinem Alter, als zu heiraten.
Wie traumatisch sowas sein kann, das kam dann raus während unseres Zusammenlebens, dass mein Freund, wenn wir schon mal in der Stadt waren, am Schaufenster standen, da war ein Preisschild mit 1,75, dann kriegte er einen roten Kopf und verschwand.
Die große Wende kam erst 1969 mit der Reform des Paragraphen 175. Von nun an war Homosexualität unter Erwachsenen straffrei.
Die große Freiheit, Gleichberechtigung, es ist alles erlaubt, man kann sich frei bewegen, man kann Händchen halten, man kann sich knutschen in alle Öffentlichkeit, ja, unbesorgt leben.
Dann hat man irgendwie durchgeatmet und hat gedacht, naja, Gott sei Dank, es ist jetzt so, dass es anders ist.
Anders ja, aber noch lange nicht normal für einen Großteil der Bevölkerung.
Ich nehme an, die Gesetze, die zum Teil gemacht werden, dass da manch einer bei ist, der vielleicht auch zu dieser Clique gehört, der auch so etwas betreibt.
Was würden Sie machen, wenn Ihr eigener Sohn einmal kommt und sagt, Vater, ich bin schwul?
Das käme, glaube ich, nicht in Frage. Der hat eine normale Erziehung. Und außerdem ist er bei der Marine.
Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben.
Mit seinem Kinofilm gab Rosa von Braunheim 1971 den Startschuss zur Gründung zahlreicher homosexueller Emanzipationsgruppen. Erste Beratungszentren halfen den Schwulen, wie sie sich von nun an selbst nannten, neues Selbstbewusstsein aufzubauen.
Ich darf das jetzt und ich nehme das auch wahr. Und auch wenn wir beide dann in der Firma Urlaub genommen haben, dann waren wir auch ganz offen gegenüber den Vorgesetzten und alles. Wir fahren zusammen in Urlaub.
Dem heterosexuellen Volk halfen Aufklärungsfilme und friedliche Demonstrationen wie der Christopher Street Day bei der Akzeptanz der Schwulen. Aber auch deren neue Offenheit.
Inzwischen hat sich natürlich auch was ereignet, dass zum Beispiel Bürgermeister, erste Bürgermeister offen schwul sein können und gewisse Politiker, das hat sicherlich auch Signalwirkung.
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Und dennoch, nicht alle finden Schwulsein gut.
Was wir nun auch haben in der letzten Zeit, und da kommt man schon so ein bisschen ins Schlindern, weil überall die politische Korrektheit lauert, dass Leute, wie man so sagt, mit Migrationshintergrund oft nicht lange fackeln, wenn sie meinen, sie würden einem Schwulen begegnen.
Dann kriegen sie einen auf die Fresse, ne? Sollen sie woanders hingehen, wo Schwule rumhängen?
Das ekelt mich aber an so. Bis jetzt kenne ich nur deutsche Schwulen. Jetzt hier keinen Ausländer.
Ich bin selbst ein Mann. Ich hasse die Schwulen.
Dazu Schauspieler Georg Uecker. Er küsste 1990 erstmals öffentlich in der Fernsehlindenstraße einen Mann und kämpft seit Jahren für ein Antidiskriminierungsgesetz.
Und finde es auch, gelinde gesagt, sehr deprimierend, wenn zwei Minderheiten, nämlich Migranten und Schwule, wenn die untereinander auch noch so miteinander umgehen. Es gibt natürlich auch rassistische Schwule, was genauso eklig ist, genauso eben wie homophobe Migrantenkinder. Das sind ja Zusammenhänge, die so jenseitig sind und so antiquiert, dass mir da wirklich die Sprache fehlt. Und ich kann nur sagen, gebt ihnen zu lesen, gebt ihnen zu denken, gebt ihnen Bildung.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an den Paragraphen 175, der am 10. März 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.